ARD Sounds.
Also heutzutage glauben ja viele Menschen, man beherrscht quasi die Natur und alles drumherum. Man ist die Krone der Schöpfung. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt irgendwo, ich sag mal in den Rocky Mountains, oben auf dem Berg stehen, da kommt ein Gewitter und ein Grizzlybär, dann stellen Sie also fest, Sie sind alles möglich, aber ganz bestimmt nicht die Krone der Schöpfung. Also man wird durch das Wandern wieder sehr demütig.
Aus dem Leben, der SR3 Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Christine Thürmer. Sie wandert seit über 20 Jahren als German Tourist durch die Welt und hat inzwischen ja fast 70.000 Kilometer per Fuß durch 40 Länder zurückgelegt. Und da kommen einige Abenteuer zusammen und darüber und über ihr neues Buch Hiking Asia unterhalten wir uns heute mit ihr bei SR3 aus dem Leben. Worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Thürmer, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne ins Saarland.
Frau Thürmer, wie haben Sie letzte Nacht geschlafen?
In Seelenruhe, denn ich war hier um die Ecke in einem Kloster, im Kloster Püttlingen, Heiligkreuzkloster.
Wie kommt es, dass Sie im Saarland im Kloster übernachten, Frau Thürmer?
Also ich übernachte bevorzugt in Klöstern, weil das ist einfach so schön ruhig, habe eine tolle Atmosphäre. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, da kann man doch schön in die Messe gehen. Also habe ich, als ich wusste, ich komme hierher, schon mal gegoogelt, wo gibt es hier ein Kloster? In Trier war voll, also bin ich dann eben hier in Püttlingen gelandet, bei den Schwestern.
Schöner Ort. Konntest du auch ein bisschen was von dem Klosterleben der Schwestern mitbekommen?
Ja, die haben also einen Klosterladen, die haben eine Hostienbäckerei und jeden Tag um 18 Uhr ist dort auch Heilige Messe.
Ist nicht die erste Nacht, wie Sie schon gesagt haben, die Sie in einem Kloster übernachtet haben, auch auf Ihrer Tour durch Ostasien, war die ein oder andere Nacht in einem Kloster dabei. In Japan, Südkorea und Taiwan waren Sie unterwegs. Wo war das, wo Sie da in einem Kloster übernachtet haben? Da war auch ein aktives buddhistisches Kloster dabei, wenn es richtig ist.
Genau, ich war zum Beispiel in Taiwan. Dort bin ich also quasi über so ein buddhistisches Kloster gestolpert. Also eine riesige Anlage mit also wirklich Dutzenden von Tempeln. Und glücklicherweise wusste ich aus dem Blog einer Wanderin, dass es dort auch ein Hotel gibt. Wenn ich es nämlich nicht gewusst hätte, hätte ich das nie erkannt. Da sah aus wie irgendwie so ein ganz normaler Tempel. War aber der Eingang zu dem Hotel, weil das war in den Fels hineingebaut. Okay, also man ging dann so nach unten und von oben sah das halt aus wie ein ganz normaler Mini-Tempel. Aber großartig, weil dann kann man halt an dem... Also wenn die Touristen weg sind, an den Abendgebeten teilnehmen und in buddhistischen Klöstern gibt es da natürlich auch leckeres vegetarisches Essen, alles auf Spendenbasis.
Da kochen die Mönche oder?
Also ich glaube, die haben irgendwie eher Mitarbeiter, die das für sie tun. Das Essen ist auch gewöhnungsbedürftig, da gibt es dann Congee, das ist so eine zerkochter Brei, also da muss man sich auch dran gewöhnen, schmeckt eher so einer Wassersuppe, aber okay, andere Länder, andere Sitten.
Warum übernachten Sie gerne in Klöstern?
Ich finde, es gibt einen ganz spannenden Einblick in die Kultur, also ich will ja auch, also beim Wandern, vor allen Dingen die andere Kultur kennenlernen. So, und der Religion kommt man da halt am nächsten nahe. Und dazu hat noch Klöster den Vorteil, ich bin extrem geräuschempfindlich und dort ist es meistens ruhig.
Also machen keinen Lärm die genau. Mönche und die Schwestern.
Ja, aber von wegen, es geht immer früh los.
Geht zeitig los.
Ne? Genau. Also in christlichen Kirchen bimmelt dann die Kirchenglocken, ne? Und in Asien wird dann halt die große Gebetsgong da geläutet. Also man muss schon Frühaufsteher sein.
Sind Sie Frühaufsteherin, Frau Thürmer?
Nein, überhaupt nicht. Also eigentlich bin ich deswegen gar nicht so die ideale Wanderin. Also wenn jetzt natürlich nur wenig Tageslicht ist, dann stelle ich mir schon den Wecker. Aber normalerweise dauert es mir eine Weile, bis ich so aus meinem Zelt rauskomme. Aber ich laufe dann halt auch immer wirklich bis Sonnenuntergang. Ist aber viel praktischer, weil egal wo ich unterwegs bin, ich zelte ja immer irgendwo versteckt wild im Wald. Und da ist es mir lieber, ich schlage das Zelt erst bei Sonnenuntergang auf, weil dann sieht mich niemand mehr. Wenn mich aber hingegen morgens jemand erwischt, ist nicht so schlimm, weil dann will ich ja eh wieder aufbrechen.
Da ist die Nacht rum, da genau. Kann man sie vertreiben. Und ja, sie laufen sich dann ein Stück weit müde für die Nacht auf der Isomatte, oder?
Genau. Also man schläft hervorragend im Zelt, weil immer alle denken, ja, hast du denn keine Angst, so die schlimmen Geräusche? Nee, also nach 35 Kilometern jeden Tag bist du rechtschaffen müde, da schlafe ich viel besser als in jedem Hotel. Außerdem, wenn da irgendwas müffelt, weiß ich, ist mein eigener Dreck und nicht irgendwie von anderen Leuten.
Ich habe schon gesagt, Sie waren in Japan und Taiwan auch auf alten Pilgerwegen unterwegs, von denen es offenbar viele in Ostasien gibt.
Ja, erstaunlicherweise. Wovon, wenn wir jetzt mal zu Taiwan gehen, ist es ein bisschen kurios. In Taiwan findet jedes Frühjahr eine der größten Wallfahrten Asiens statt. Dort pilgern jedes Frühjahr über 1 Million Gläubige eine 300 Kilometer lange Strecke zwischen zwei Masu-Tempeln. Masu, das ist dort quasi die Nationalgöttin, das ist die bei dem Inselvolk nicht weiter verwunderlich, die Göttin der Seefahrer und der Fischer. So, aber trotzdem gibt es dort keinen Pilgerweg. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil sind ja mehr Leute als auf den spanischen Caminos unterwegs. Der Grund dafür ist mir dann erst klar geworden, als ich dort zum Wandern war. Da gibt es am Wegesrand jede Menge Schreine und Tempel. Da ist richtig viel Halligalli, also die sind jeden Tag von 6 bis 22 Uhr geöffnet, weil die dortigen Götter antworten auch auf die Fragen der Gläubigen. Also da geht man hin, stellt eine Ja-Nein-Frage und dann nimmt man zwei sogenannte Moonblocks. Das sind so sichelförmige Holzklötze, die haben je eine flache und je eine gewölbte Seite. Also nach der Ja-Nein-Frage wirft man die beiden dann und je nachdem, in welcher Kombination die aufkommen, lautet die Antwort der Götter Ja, Nein oder was soll diese bescheuerte Frage, du Vollidiot.
Haben Sie es auch probiert, Frau Thürmer?
Ja, ich habe es mal so getestet, aber so eher so, um mal zu gucken, was ist das? Und das ist jetzt auch der Grund, warum es dort keinen Pilgerweg gibt. Weil wenn die mit Masu loslaufen, das ist eine riesige Statue dann wird dann an der Kreuzung vorher ausgewürfelt, will Masu jetzt rechts, links oder geradeaus. Und deswegen ist die Route jedes Jahr anders. Man weiß nie, wo die jetzt lang will. Ich habe da Fotos gesehen, dann landet man mit Masu auch gerne mal im Zug oder am Bahnhof oder mitten in der Pampa. Und das ist eine schwere Statue. Also pilgert unter erschwerten Bedingungen in Taiwan.
Und es kann dann offenbar länger dauern, ne? Wenn sie unentschlossen ist, die Göttin, oder?
Also ich glaube, irgendwann wenn sie dann wird es schon wieder eingehegt, dass man dann auch wieder zurückkommt an den richtigen Tempel. Aber fand ich ein interessantes Konzept.
Wie sind Sie eigentlich aufs Pilgern gekommen?
Ja, ich finde, Wandern hat nicht nur was mit Natur zu tun, sondern ist ja eine tolle Möglichkeit, auch die Kultur eines Landes kennenzulernen. Und zur Kultur gehört nun mal auch die Religion. Und da sind Pilgerwege natürlich hervorragend, weil man da mit der Religion halt am besten in Kontakt kommt. Und spannenderweise ist ja Pilgern keine rein europäische oder christliche Angelegenheit, sondern auch in anderen Kulturen wird eben gepilgert. Und das wollte ich mir halt in Asien anschauen.
Viele träumen ja davon, einmal im Leben auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein. Wie unterscheidet sich so ein Pilgerweg in Asien von dem Jakobsweg und wie pilgert man in Ostasien, wenn nicht gerade gewürfelt wird?
Also in beiden Ländern gibt es eine wahnsinnig alte Kultur. Also zum einen mal Japan, das sind dann buddhistische Pilgerwege. Auch dort wird seit dem Mittelalter, also seit über 1000 Jahren gepilgert. Die haben ein spezielles Pilgeroutfit. Die haben alle so einen großen, breiten Strohhut auf. Der schützt vor Sonne, aber auch vor Regen. Und japanische Pilger tragen weiß. Der Grund ist spirituell. Weiß ist in Japan die Farbe der Reinheit, aber auch des Todes.
Der Trauer, ne?
Der Trauer. Und deswegen tragen Pilger weiß, weil sie jederzeit bereit sein müssen, dem Tod ins Auge zu blicken. So, und Hauptproblem ist, dass es halt, das Gelände ist dort wahnsinnig steil und beschwerlich. Das heißt, es ist viel anstrengender als auf so einem spanischen Camino, wo sie eigentlich quasi mehr der Autobahn entlanglaufen.
Also Sie haben auch viel gelernt über die religiöse Vielfalt und Traditionen in den Ländern.
Ja, total. Wovon muss man auch dazu sagen, in Japan pilgern in Anführungsstrichen eher Ausländer. Aus dem einfachen Grund, in Asien haben die Leute ganz wenig Urlaub. Also durchschnittlich haben die 15 Tage Urlaubsanspruch und davon geht es meistens noch für Krankheit drauf. Weil weder, das kann man gar nicht sich vorstellen hierzulande, weder in Korea noch in Japan gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt, die müssen ihre wenigen Urlaubstage noch für Krankheit nehmen. Die haben also schlichtweg gar keine Zeit, lange Pilgertouren zu machen. Also sieht man dann eher so ältere Herrschaften, die dann auch gerne mal mit den Bus dann pilgern oder halt meistens Ausländer. Das heißt, diese Pilgerherbergen, also es gibt ja keine Pilgerbergen, sondern Privatunterkünfte in Japan am Wegesrand, die sind dann alle mit englischen Bezeichnungen, Welcome Mr. und Mrs. Miller from the Happy Trails Touring Group, und die pilgern dann halt mit Gepäcktransport und Vollpension.
Und wie finden die Japaner das, dass die Europäer da unterwegs sind auf der Suche nach Seelenheil oder was auch immer?
Also ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich sehr befremdlich. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel den Kumano Kodo. Das ist wohl der bekannteste Pilgerweg. Das ist ein Pilgerwegenetzwerk auf der Kii-Halbinsel südlich von Osaka. Also genau wie die spanischen Caminos. So, die Japaner sind furchtbar praktisch. Die kombinieren nämlich diese Stätten dort. Das sind eigentlich shintoistische Schreine, aber da wird immer auch gleichzeitig eine buddhistische Gottheit verehrt. So, und da habe ich dann also so amerikanische Pilgertruppen gesehen, die dann also ganz begeistert ihren Japanern japanischen Guide nachgemacht haben, der ihnen erklärt, wie man da so einen Shinto-Gott verehrt. Also man klatscht in die Hände, wirft dann also eine Münze ein und verneigt man sich wieder. Und der Shinto-Gott, das war, also ich kann es gar nicht aussprechen, also der Bruder der Sonnengöttin, schieß mich tot, der entstanden ist, als sein Vater sich zur rituellen Reinigung die Nase gewaschen hat. So, und dann stehen dann diese sehr biederen Amerikaner, verneigen sich da, beten da so einen komischen Gott an. Und ich denke, was würde Pater Jim in Iowa zu Hause wohl sagen, aus einer Baptistengemeinde oder sonst wo, wenn er sieht, was denn sein Schäflein hier in Japan macht, wen er da so alles verehrt. Also kurzum, ich finde da so ein bisschen befremdlich, wenn quasi diese Inhalte, also wirklich sehr religiöse Inhalte, so sinnentleert werden, wenn man das quasi so als Folklore dann beim Pilgern mitbetreibt.
Und entlang dieser Pilgerwege, man hört schon raus, gibt es natürlich viele Klöster, aber auch Schreine und Tempel, die sich offenbar auch ähnlich wie die Kirchen, die sie ja gerne für Pausen nutzen, auch gut zur Pause eignen.
Ja, das ist sogar, für mich war das also ein wahrer Glücksgriff. Ich bin da darauf angewiesen, dass ich unterwegs irgendwo mein Handy aufladen kann, dass ich Wasser bekomme. Und das ist super, weil die Tempel sind natürlich alle da beleuchtet, ne? Und da gibt's auch Wasserspender mit 3 Temperaturen, eisgekühlt, lauwarm und heiß. Also man kann sich im Tempel oft so ein Süppchen kochen. So, und wenn das ein kleiner Tempel ist, ohne Wasserspender, halt, da muss man halt mal kurz dem Gott den Stecker ziehen, die Lampe ausstöpseln und das Handy aufladen und kann da wunderbar Wasser zapfen. Und das Tolle ist ja, dass die halt so lange Öffnungszeiten haben. Also nicht wie europäische Kirchen, die ja zunehmend geschlossen sind und wenn nur ganz begrenzt Öffnungszeiten, dort 6 bis 22 Uhr kann man dort beim Gott vorsprechen und seine Fragen auswürfeln lassen.
Und er hat keine Antwort gegeben, die Gottheit, als sie den Stecker gezogen haben. Frau Thürmer hat gesagt, was machst du da, Christine?
Ja, das, also ich hatte da auch tatsächlich Bedenken. Einmal hatte ich überhaupt keinen Übernachtungsplatz gefunden. Und die einzig ebene Stelle war irgendwie so ein kleiner Schrein, beleuchtet auch noch. Und ich habe hin und her überlegt, aber dachte, wenn ich die jetzt ausstöpsel, also A, dann kommen irgendwie die ganzen Nachbarn an, weil sie denken, was ist denn hier schiefgelaufen? Und weiß der Teufel was, ist das jetzt irgendwie eine Ahnenstätte für den Opa? Und dann liege ich da neben der Urne von Opa. Also das kannst du nicht machen. Und ich bin dann also zähneknirschend weitergelaufen. Aber das war wirklich schwierig, weil die Zeltplatzsuche, das ist auch ein interessantes Thema.
Sie haben ja auch mal auf dem Friedhof, weil Sie gerade sagen, ohne für den Opa, auch im Friedhof mal übernachtet.
Ja, leider nicht nur einmal, sondern sehr, sehr häufig sogar. Und also es tat mir wirklich sehr leid, weil also Asien, also ich versuche natürlich schon, die Religion dort zu respektieren. Und Asien, die haben generell einen ausgeprägten Ahnenkult. Also man bringt denen dann, also zum Beispiel war ich zum Grabfegefest in Taiwan unterwegs. Grabfegefest heißt, dass also die ganze Familie anreist, das Grab eben pflegt. Und die bringen dann die Lieblingsspeisen des Verstorbenen mit, die werden dann dort deponiert. Dann geht man mal kurz nochmal das Grab putzen und wenn dann der Verstorbene genug Zeit hatte, sich da zu bedienen, nimmt man die Speisen dann nach Hause und dann werden die da eben gegessen. So, und normalerweise würde ich da also nicht zelten, bloß das Problem ist, all diese Länder, über die wir sprechen, also Taiwan, Korea und Japan, die sind wahnsinnig steil und es gibt kaum Zeltplätze. Und das heißt, weil Ackerland und auch Siedlungsfläche dort so rar ist, werden die Toten immer am Berg begraben. Also weil da nehmen sie ja niemanden irgendwie eine andere Fläche weg. So, und damit ist das für die Gräber halt die einzig planierte ebene Fläche, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Also es war mir furchtbar peinlich. Ich habe das immer versucht, am Rand des Friedhofs zu machen oder da, wo die Müllabladestelle ist. Aber es ging manchmal nicht anders.
Und gab keinen Ärger oder gruseln Sie sich auch gerne?
Also eigentlich bin ich überhaupt nicht gruselig, aber ich hatte ein erschreckendes Erlebnis. Und da habe ich einmal, also wirklich gar nichts gefunden, es wurde dunkel und dann landete ich auf diesem Friedhof und es ging einfach nicht anders. Da lagen so alte Bierdosen und sowas rum, dachte ich, okay, wenn die da ihre Schnapsflaschen da wegschmeißen, kann ich da auch zelten. Ich baue da mein Zelt auf, hatte einen wunderschönen Blick ins Tal, sitze also da so vor meinem Zelt, genieße den Ausblick und plötzlich flackert am Grab unter mir plötzlich ein Licht auf. Und ich habe mich so erschrocken, also ich bin wirklich nicht gruselig, aber ich habe Minuten gebraucht, um zu realisieren, das ist einfach eine Grableuchte mit Zeit. Schaltuhr. Aber ich bin halt also trotzdem doch etwas nervt ins Zelt und bin also ganz früh weg. Nicht, dass da die Oma dann zu Besuch kommt bei Opa und mich da neben ihrem verstorbenen Mann sieht. Das war mir dann doch ein bisschen peinlich.
Frau Thürmer, Sie waren nicht nur in Asien, sondern auch immer wieder in Europa auf Pilgerwegen unterwegs. Zuletzt haben Sie die großen Wallfahrtsorte abgepilgert, abgelaufen. Wo waren Sie da?
Ja, ich war dieses Mal in Osteuropa. Also ich war natürlich auch schon zum Pilgern in Spanien auf so einem spanischen Camino. Hat mich jetzt nicht so sehr begeistert, weil dort sind die Menschen eher zum Wandern auf einem Pilgerweg, aber sie pilgern nicht. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, weil beim Pilgern gibt es einen religiösen Hintergrund und der fehlt bei den meisten, also gerade deutschen Pilgern, die da in Spanien unterwegs sind. Also wollte ich mir mal angucken, wie ist das in anderen Gegenden, und haben wir da Pilgerrouten Osteuropa rausgesucht.
Also wo waren so Polen, Tschechien? Genau.
Also da gibt es zwei hierzulande völlig unbekannte Wege, sind aber auch eher Kulturrouten. Das eine ist die Kyrill- und Methodius-Route. So, und die führt auf den Spuren der beiden Slawenapostel, Kyrill und Methodius, vom polnischen Częstochowa über ganz Tschechien bis ins österreichische Mariazell. Und dann ging es noch weiter, weil von Mariazell aus kann man dann, also ein bisschen durch Österreich, dann durch komplett Ungarn bis nach Rumänien, an einen Ort namens Csíkszentmihalyi pilgern. Also ich habe 6 Wochen gebraucht, um das aussprechen zu können. Auf einem ungarischen Pilgerweg namens Maria Ut. Das ist die Marienstraße.
Wie viele Kilometer sind es? Also man muss gläubig und sein und einen starken Willen offenbar haben, um diese Strecke zu schaffen. Klingt zumindest lang.
Ja, beide waren etwa so um die 1000 Kilometer. Also die Kyrill-Methodius-Route ist ja eher so eine Kulturroute. Maria Ut, da wird auch wirklich ernsthaft gepilgert. Aber komischerweise, hierzulande kennt das kein Mensch, obwohl das ausgewiesene Pilgerstätten sind.
Und weil Sie gerade sagen, auf dem Camino in Spanien sind viele Leute unterwegs, die eigentlich eher wandern, als jetzt auf diesen Pilgerwegen, auf denen sie in Osteuropa unterwegs waren. Merkt man das auch? Sind die Wege anders aufgeladen? Unterscheiden die sich von Wanderwegen?
Total. Also eigentlich ist ja Pilgern definiert, als man will durch diese körperlichen Strapazen mit Gottes Hilfe zu einem besseren Menschen geläutert werden. So, in Spanien gibt es also kaum mehr Strapazen, weil da ist ja jetzt mittlerweile schon fast jeder Zweite mit Gepäcktransport und Vollpension unterwegs. Und deswegen sind die Kirchen am Wegesrand zu den Gottesdiensten eigentlich immer leer, obwohl es dort also Hunderttausende von Pilgern gibt. So, in Osteuropa, nehmen wir mal zum Beispiel Polen, sticht da ganz besonders heraus. Die pilgern zwar nicht so wahnsinnig lange, die gehen eher mehr so der Pfarrgemeinde am Wochenende wallfahren, aber da ist an Halligalli, also das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Voll noch, ne?
Das ist Wahnsinn. Also da kommen dann die Pilgergruppen eingeritten, und zwar also ganze Pfarrgemeinde, Pfarrer vorne weg, dann gibt es also so einen Kreuzträger, der rennt dann vorne weg, dann haben die ihre Musiktruppe dabei mit tragbarem Pilgerverstärker. Also da gibt es dann einen, der hat dann so einen Verstärker im Rucksack, also meine so mit Blumen dekoriert, ne? Und alle Mann per Marienlied Strophe 1 bis 5 auswendig. So, und die pilgern zwar nicht so lange, aber die haben eine ganz spezielle Art der Buße. In Polen wird nämlich voller Begeisterung gekniet. Also nicht nur während des Gottesdienstes, also in den Wallfahrtskirchen gibt es manchmal teilweise gar keine Kniebänke oder so, sondern wird auf Knien um das Marienbild rumgerutscht. Und ich hatte also richtig schlechtes Gewissen, weil ich bin ja eigentlich noch mit meinen 58 Jahren taufrisch, ne? Aber nach 35 Kilometer jeden Tag taten mir da ordentlich die Knie weh, während dann also die älteren Herrschaften bis zu 80 Jahren, teilweise haben die ihre Krücken weggeworfen, um dann auf Knien um das Marienbild herumzulaufen, ne? Und nachts, ich habe dann auch an den Pilgerherbergen übernachtet. Und wenn er die Kirche zumacht, dann wird er nachts vor der Marienstätte, vor der Kirche weitergekniet. Also es hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt.
Also ich höre schon raus, Sie besuchen diese Gottesdienste auch oder haben Gottesdienste auf Ihren Pilgerrouten besucht. Hatten Sie ja auch eine spirituelle Erfahrung? Sind Sie Gott ein Stück näher gekommen auf diesen Wegen?
Na, ich bin Gott vor allen Dingen durch das Wandern näher gekommen. Also ich komme ja aus Forchheim, Oberfranken, Pfarrgemeinde St. Martin. Also ich war auf einer Klosterschule, meine erste Lehrerin, das war Schwester Kalisa. Szene. So, und mir wurde das quasi so ein bisschen eingetrichtert. Ich hatte dann eine lange atheistische Phase, aber ich bin tatsächlich durchs Wandern wieder zu einem sehr gläubigen Menschen geworden.
Weil also Wandern, inwiefern?
Ja, Wandern macht einfach zu einem wahnsinnig glücklichen Menschen, und ich strecke mich ja da so jeden Abend auf meiner Isomatte auf und denke, boah, was für ein tolles Leben. Danke, danke, danke. Und irgendwas ist mir gedämmert, wenn dieses Danke, danke, danke setzt ja voraus, dass ich mich bei jemandem bedanke. Wer könnte das nun sein? Ja, eben der liebe Gott. Und von dem fühle ich mich halt sehr reich beschenkt. Und deswegen pilgere ich auch tatsächlich aus religiösen Gründen und gehe in jede Kirche am Wegesrand. Das ist wie, wenn man so beim guten Freund vorbeiläuft, geht man ja auch mal kurz rein und sagt dann Hallo. Und so gehe ich dann auch immer in Kirchen, Kapellen oder irgendwelchen Wegkreuzen, bleibe ich immer kurz stehen.
Also kann man sagen, weil Sie sind als Teenagerin aus der Kirche, glaube ich, ausgetreten,
genau, ganz
mit 16,
früh schon, ja.
Dass Sie durch das Wandern Ihrem Glauben wieder ein bisschen näher gekommen,
ja,
sind.
Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich. Also das hat mich zum sehr gläubigen, also sehr Dankbarkeit zu einem sehr gläubigen Menschen gemacht.
Und in die Kirche wieder eingetreten, Frau Thürmer, oder?
Noch nicht. nicht. Also Kirche und Glauben sind ja zwei unterschiedliche Dinge, muss man so sagen. Aber ich spende sehr viel, ja.
Wie kam das damals aber bei Ihren Eltern an, wenn Sie da in einem katholischen Haushalt groß geworden sind, dass Sie aus der Kirche ausgetreten sind?
Überhaupt nicht gut. Und auch in der Schule kam das ein bisschen schlecht an. Also wir mussten immer vor dem Unterricht aufstehen und ein kurzes Gebet sprechen. Ich bin immer demonstrativ sitzen geblieben und habe dann also bei einem Religionslehrer, also es gab dann irgendwann Ethik, habe ich dann immer ganz begeistert über Kants kategorischen Imperativ diskutiert. Das fand er überhaupt nicht lustig.
Also rebellisch dann.
Ja, aber total, genau.
Aber wo spüren Sie das oder machen Sie das fest, dass Sie sagen, ich komme da oder habe das Gefühl, Gott ein bisschen näher zu kommen auf diesen Pilgerwegen oder beim Wandern, mein Glauben wieder anders ja kennengelernt?
Also erstmal ist es halt dieses große Glück und zweitens, man lernt halt, man ist in Gottes Hand. Also heutzutage glauben ja viele Menschen, man beherrscht quasi die Natur und alles drumherum, man ist die Krone der Schöpfung. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt irgendwo, ich sag mal in den Rocky Mountains oben auf dem Berg stehen, da kommt ein Gewitter und ein Grizzlybär, dann stellen Sie also fest, es sind alles möglich, aber ganz bestimmt nicht die Krone der Schöpfung. Also man wird durch das Wandern wieder sehr demütig, lernt aber auch gleichzeitig, das ist auch etwas, was ich da mitbekomme, wenn man immer denkt, es geht gar nichts mehr, irgendwas passiert immer, also wo es dann weitergeht. Also die Amerikaner sagen dazu, the trail provides, der Trail kümmert sich oder sorgt sich um dich. Ich würde sagen, es ist eher so der liebe Gott. Das ist aber keine Aufforderung, unvorbereitet irgendwie mit Badelatschen und
Gottes Vertrauen
loszulaufen. Man soll sich schon ein bisschen vorbereiten. Aber ich habe auch gelernt, irgendwas passiert dann immer. Man lernt auch wieder Gott vertrauen.
Und Sie haben auch mal in einem orthodoxen Kloster in Finnland 2014 Ihren Geburtstag gefeiert. Der 47. war es, glaube ich. Ne?
Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals geworden bin, aber ich habe tatsächlich bewusst ein Kloster ausgesucht. Aber jetzt nicht nur aus religiösen Gründen, ist eines der wenigen orthodoxen Klöster in Finnland, also von den Russen eben, also direkt an der russischen Grenze. Der Hauptgrund, ich muss es zugeben, war weniger spiritueller Natur als das All-You-Can-Eat-Buffet.
Ja.
Weil Finnland ist jetzt auch nicht ganz so billig, aber das All-You-Can-Eat-Buffet, das hat es mir dann angetan. Das war schon spannend.
Was gab es Leckeres zum Geburtstag im Kloster?
Ja, es gab diese Piroggen und so gefüllte Brote da. Also es war schon eine feine Sache. Ne? Aber man muss dazu sagen, Orthodoxie, also ich bin ja in vielen orthodoxen Ländern gewesen, also auch Rumänien ist ja rumänisch-orthodox oder dort eben. Da muss man schon sehr viel Sitzfleisch mitbringen, oder beziehungsweise kein Sitzfleisch. Erstens, in orthodoxen Kirchen wird während des Gottesdienstes gestanden. Das ist ein bisschen schwierig, wenn sie eh schon 30 Kilometer runter haben. Und die Gottesdienste dauern mehrere Stunden. Also da geht auch die Pfarrer kurz mal rein und raus. Das ist eher so ein langer, ruhiger Fluss. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt Buffet geht oder mal kurz aufs Klo, aber da muss man schon sehr viel Geduld mitbringen.
Als Sie vor etwas mehr als einem Jahr bei mir zu Gast waren in SR3 aus dem Leben, haben Sie gerade noch an Ihrem Buch geschrieben, Hiking Asia. Jetzt ist es fertig und steht vor Ihnen. Wie ist es, auch nach so vielen Büchern, ein neues Buch immer noch mal in der Hand zu halten für Sie, Frau Thürmer?
Ja, das war eine schwere Geburt, weil die Recherche schwierig war. Also ich muss ja also immer den Faktcheck machen. Und wenn Sie über USA schreiben oder über Europa, verstehen Sie ja die Sprache, aber versuchen Sie mal irgendwelche buddhistischen Klöster in Japan oder Korea zu recherchieren, wo alle Infos im Internet dann irgendwie in Hangeul oder in Kanji geschrieben sind. Das war schon eine Herausforderung. Ne? Aber ich bin wahnsinnig stolz, weil, jetzt muss ich ein bisschen angeben und Eigenwerbung machen, es ist mein 5. Buch und gleichzeitig mein 5. Bestseller.
Ah, herzlichen Glückwunsch, Frau Thürmer.
Ja, also die Mühe und Not hat sich gelohnt.
Wie haben Sie das hingekriegt? Mit Übersetzungs-Apps? Oder haben Sie jemanden angerufen, den Sie auf der Reise kennengelernt haben oder angemeldet in Japan oder in Asien?
Beides. Also tatsächlich, das lernt man aber auch, wenn man so unterwegs ist. Ich kriege ganz oft die Frage, auch so bei meinen Bühnenshows, immer so, wie viele Sprachen sprichst du? Also ich spreche zwar irgendwie, was spreche ich eigentlich? Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Ich habe auch das große Latinum. Aber ich spreche jetzt weder Japanisch noch Koreanisch. Die gute Nachricht ist, man braucht heutzutage gar keine Sprachkenntnisse mehr. Also keiner erwartet in Japan, dass man das kann. Es gibt da halt wahnsinnig viel Übersetzungs-Apps, die dann auch alle verwenden. Aber tatsächlich hat das große Glück, ich habe auch Menschen am Wegesrand oder andere Wanderer kennengelernt, die ich dann anfreunden konnte. Also auch so eine lustige Geschichte. Also bei der Lektorin sagte man, du musst da Atmosphäre reinbringen. Was hast du denn da gehört oder gesehen? Ich weiß doch nicht, was für blöde Vögel oder irgendwelche Insekten ich da gehört habe. Und dann habe ich also eine taiwanesische Wanderer Wanderkollegin angehauen, habe gesagt, so, ich habe das, was könnte das denn gewesen sein? Und dann kam die, also das war also eine Botanikerin, also ein totaler Freak, die kennt da alles. Und so, ja, ich hatte mit meiner Freundin gesprochen, das ist jetzt die so und so Meise oder der so und so Pipapo oder irgendwelche fliegenden Fledermäuse. Also es war total spannend. Also das muss ich da hinterher machen und da helfen mir dann auch Leute.
Und es liest sich gut. Also man merkt die Recherche und die Vögel, die sie da recherchiert haben. Apropos Übersetzung, einige ihrer Bücher sind ja auch ins Koreanische übersetzt worden, auch ins Japanische, oder?
Das noch nicht. Also es gibt mich komischerweise noch nie auf Englisch, aber es gibt mich auf Tschechisch, Rumänisch, Koreanisch und Russisch.
Hat man Sie vor Ort auch erkannt? Also gab es Leser, die Sie ja gelesen haben? Weil Sie schreiben ja auch viel auf Ihren sozialen Kanälen über Ihre Wanderung.
Also erkannt worden bin ich, werde ich jetzt eigentlich in der Regel nur im deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt. Komischerweise, ich komme ja aus Berlin. In Berlin werde ich nie erkannt, aber kaum gehe ich auf irgendeinen europäischen Wanderweg, kommt irgendein Fan an. Aber ich habe das große Glück, wenn ich jetzt logistische Unterstützung suche, also zum Beispiel Japan oder Korea, habe ich die sehr gebraucht, weil ich kann dort keine Klamotten nachkaufen. Die wiegen die Hälfte von mir, die sind so klein. Ich muss also alles mitbringen. Und dann mache ich also einen Aufruf auf Social Media, ich bräuchte jetzt jemanden in Tokio und Osaka und einer findet sich immer. Und das ist dann ganz toll, da habe ich dann auch wunderschöne Kontakte geknüpft. Die bewahren dann meine neuen Schuhe oder sonst was auf und dann ist das auch gleichzeitig so eine Informationsquelle für mich dann.
Schön. Ja, und in Ihrem neuen Buch beschreiben Sie auch wieder so, wie man Sie jetzt auch in unserem Gespräch wieder erlebt, sehr offen und ehrlich, wie man Sie kennt, von den schönen Seiten, aber auch von den großen Herausforderungen. Sie haben Taifune erlebt, Erdbeben erlebt, haben mit Blutegeln gekämpft, aber die Hitze hat Ihnen auch schwer zugesetzt und aufgrund der Hitze haben Sie sich diesmal auch wirklich einen Wolf gelaufen. Ah, klingt unangenehm, Frau Thürmer.
Ja, das Problem mit dem bösen Wolf, also diese Hautaufschürfungen, die hat man eigentlich auf jeder Wanderung und während man unterwegs ja quasi zwangsweise fit wird, also der Muskelkater vergeht irgendwann mal, das mit dem bösen Wolf geht leider nicht weg. Und da habe ich den Fehler gemacht, also wirklich blöder Anfängerfehler, hätte mir nicht passieren dürfen. Ich habe natürlich aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit lockere, luftige Sommerkleidung mitgenommen. Und das ist das Falscheste, was Sie dort zum Wandern machen können.
Ja, das reibt, oder?
Das reibt, genau. Das reibt, also Sie brauchen keine luftigen Sachen, sondern Sie brauchen eng anliegende Shorts. Und auch besten auch eng anliegende T-Shirts. So, das ist mir zu spät gedämmert. Dann war ich in Japan und wie schon gesagt, also so eine japanische Durchschnittsfrau, die hat ein Drittel von meinem Lebensgewicht. Was soll ich nun tun? Und dann habe ich, also ich gebe es jetzt offen zu, dann lag ich in so einem wunderschönen Spa-Hotel. Man kennt das ja, also wo man dann halt die heißen Quellen da dabei sind. Und in diesen Hotels geben die Eigentümer auch Pyjamas aus. Also in jedem Zimmer ist dann so ein Pyjama, mit dem kann man auch ins Hotelrestaurant und eben ins Bad gehen. Und weil ich halt ein bisschen größer bin als die Japaner, saß dieser Pyjama bei mir sehr eng anliegend. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, kann ich's trauen? Ich dachte, okay, egal, ich mache das jetzt. Ich gebe zu, ich habe die Pyjama-Hose mitgehen lassen und bin dann den Rest der Zeit in Japan mit so einer kackbraunen Pyjama-Hose durch die Gegend gewandert. Also ich fand es durchaus kleidsam. Ich weiß nicht, was die Japaner gedacht haben, als ich da so in so einem Schlafanzug da durch die Gegend
marschiert bin. Also Sie waren mit der Schlafanzughose pilgern und unterwegs, Frau Thürmer. Ja, aber trotz allem, das finde ich so faszinierend an Ihnen, bei allen Herausforderungen, ob es die Hitze ist, die Blutegel oder der Wolf, den Sie sich gelaufen haben, Sie geben da nicht auf, Sie ändern dann einfach ein bisschen den Plan und passen sich an. Wie gelingt Ihnen das, trotz aller Herausforderungen, da weiterzulaufen?
Also in Japan war das tatsächlich sehr schwierig. Ich war ja zweimal dort, 2023 und 2024. Und 2023 habe ich dann tatsächlich einen Trail komplett abgebrochen, weil der technisch einfach so schwierig war. Aufgrund von sehr vielen Taifunen und Erdrutschen war der einfach kaum passierbar. Ich bin dann beim nächsten Jahr wieder hingefahren, habe den dann zu Ende gemacht, weil ich dann halt verstanden habe, ich muss einfach meine Wanderstrategie anpassen. Mhm. Also normalerweise sieht das bei mir so aus, dass ich jeden Tag 30 bis 35 Kilometer laufe. 6 Tage die Woche mal im Zelt liege und einen Tag die Woche Ruhetag mache. Und das hat in Japan halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Also A, ich habe die Kilometer nicht geschafft und B, ich konnte im Zelt nicht mehr regenerieren, weil es war ja auch nachts so schwül und feucht. Und irgendwann ist mir gedämmert, okay, Japan, das muss ich jetzt auch ganz ehrlich dazu sagen, wegen der schönen Landschaft sollte man jetzt nicht nach Japan fahren. Also gerade beim Wandern, das ist alles brutal anstrengend, brutal hügelig, aber man kriegt keine Belohnung, weil es gibt kaum Ausblicke. Also es ist alles dichter Wald, man sieht da kaum was. Aber trotzdem ist Japan eines meiner liebsten Länder, weil die Kultur halt so toll ist. Das Essen, also wirklich was zu besichtigen, die Leute sind so wahnsinnig nett. Und dann ist mir halt gedämmert, okay, wenn ich jetzt da wirklich so sturheil wie bisher immer einfach nur durch die Gegend renne, immer nur in meinem Zelt liege, dann kriege ich von den schönen Sachen eigentlich gar nichts mit. Ich quäle mich quasi für nichts. Ja, und dann habe ich beschlossen, okay, ich muss das umstellen. Ich bin dann über ein Drittel oder fast die Hälfte der Nächte eben ins Hotel gegangen, immer schön mit Onsen, mit leckerem Essen, was ja da im Moment wahnsinnig
preisgünstig ist. Das sind so Thermalbäderquellen, ne?
Ja, genau, diese heißen Quellen. Also entweder gibt es die dann also speziell als eigenes Bad oder im Hotel angeschlossen. Und oft war ich dann auch in angeschlossenem Restaurant, fangfrisches Seafood vom Feinsten. Und plötzlich hatte ich einen Spaß. Also es war so wunderschön in Japan. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Jäger, es war so toll. Ich fahre da jetzt dieses Jahr zum dritten Mal wieder hin.
Also statt ärgern, einfach ein bisschen den Plan ändern, sich anpassen und sich belohnen. In der Vergangenheit hat Ihnen ja bei so Insektenangriffen gerne Ihre Zebrahose geholfen, mit der Sie bei Ihren Shows für viele Lacher sorgen. Bei den Blutekeln hat sie nicht geholfen. Wie war es bei der japanischen Hornisse? Hat sie die abgehalten?
Nein, also jetzt müssen wir mal die Leser ein bisschen aufklären. Ich habe mich bei der letzten Show wirklich 2 Jahre lang zum Horst gemacht und bin mit einer 3,99 € Zebrahose aus dem Discounter auf die Bühne marschiert. Sehr unkleidsam, muss ich dazu sagen, weil tatsächlich dieses Zebramuster schreckt Pferdebremsen ab. So, das hilft aber nur gegen Bremsen. Es gibt jetzt kein Allheilmittel gegen Moskitos, da muss man eben Insektenschutzmittel nehmen. Und blöderweise gibt es in Japan ein weiteres Problem, nämlich die asiatische Riesenhornisse.
Ist sie wirklich riesig, so wie sie klingt? Oder?
Sie ist wirklich riesig.
Das heißt?
Und die sind schon ein paar Zentimeter groß. Tatsächlich. Und es kann lebensgefährlich werden aufgrund des Schocks, den die auslösen. Also es gibt dort wirklich auch pro Jahr immer ein paar Todesfälle. Das Problem ist, die werden durch dunkle Farben angezogen und meine Pyjama-Hose, die ich da mitgehen lassen, die war dunkelbraun. Also das war ein bisschen schwierig.
Also Sie waren auf der Flucht dann zwischendrin oder haben ordentlich Tempo gemacht?
Ich habe ordentlich Tempo gemacht. Also ich habe Glück gehabt. Ich habe eine, wovon ich nicht weiß, ob es war, aber da wird Ihnen schon ganz anders, weil Sie können sich der ja nicht erwehren. Ne?
Glaube ich, ja.
Und gegen die Blutegel dahin hilft einfach Duftstoffe. Also die fallen ja nicht vom Baum, sondern die kommen über den Boden hochgekrochen, über die Schuhe. Das heißt, wenn man die Schuhe mit Insektenschutzmittel einsprüht oder auch ganz einfach mit stark riechendem Parfum, was ich als Wanderer noch nicht dabei hatte, wenn sie das einsprühen, dann kommen die auch nicht mehr hoch. Ja, aber das merken sie halt erst, wenn es zu spät ist, wenn die sich schon an ihnen festgebissen haben.
Viele fragen sich, wenn sie das hören, warum tut sie sich das an? Fragen Sie sich das manchmal selbst auch, Frau Thürmer?
Ja, aber nur rhetorisch, weil ich weiß die Antwort ja schon. Also eine der positiven Effekte beim Wandern ist ja eben dieses sich durchbeißen. Also ich sag mal ganz plakativ, jetzt gibt's, Sie stehen jetzt vor so einer Etappe, 30 Kilometer fast nur Straße, da würde jetzt auch ein Bus fahren. Es ist ganz schlechtes Wetter, es regnet den ganzen Tag. Jetzt haben Sie 2 Alternativen, Sie steigen in den Bus oder Sie laufen das jetzt. Derjenige, der jetzt in den Bus steigt und diese Etappe überspringt, der hat an dem Tag sicherlich eine schönere Zeit, aber der beraubt sich letztendlich der schönsten Erlebnisse beim Wandern. Weil ich ziehe das natürlich dann irgendwie durch, ich fluche dann auch während des Tages und denke mir jetzt genau wie Sie, oh Gott, warum tue ich mir das einfach alles an? Aber wenn ich dann nachts in meinem Zelt liege, dann sind die Strapazen schon wieder alles vergessen und stattdessen denke ich, boah, das war so richtig, verzeihen Sie, scheiße, aber ich habe mich da durchgebissen. Und das gibt eben diese Kraft, dieses Selbstvertrauen, was sich dann eben auch ins Anführungszeichen normale Leben überschlägt. Also wer sich das alles durchhält, ich sage Herr Jäger, ich habe jetzt auch keine Angst mehr vor der Steuererklärung.
Hilft Ihnen bei solchen Strapazen auch Ihr Humor? Also können Sie auch gut über Sie selbst lachen, wenn Sie da mit Pyjama-Hose oder der Zebrahose unterwegs sind, sich im Spiegel sehen?
Oh ja, also ich habe auch keine Hemmungen, sehr unvorteilhafte Fotos dann von mir zu machen. Und das Tolle ist, ich habe ja eine Bühnenshow, ich habe ja 40 Auftritte pro Jahr und ich weiß dann ganz genau, gerade diese Fotos sind es. Also die schöne Landschaft fotografieren kann jeder, aber sie selbst auf den Arm nehmen, das ist das, wo es Lacher gibt und das ist das, was den Leuten auch in Erinnerung bleibt und eben auch Mut macht, ne? Wenn sie sagen, okay, also selbst die meistgewanderte Frau der Welt, die legt sich mal auf die Nase oder die macht sich da zum Deppen, wenn sie da irgendwie ihre Nudeln da falsch isst. Also ist nicht so schlimm, wenn mir das auch passiert.
Und für viel Lacher und auch Verwunderung sorgt immer die Geschichte, die Sie erzählen, dass Sie Ihren Kochtopf, apropos Nudeln, auch als Nachttopf benutzen. Nach fast 70.000 Kilometern sind Sie einfach schmerzfrei, Frau Thürmer, mittlerweile?
Also schmerzfrei? Ich finde das jetzt nicht schlimm. Also das ist mein ältester Ausrüstungsgegenstand und tatsächlich, ich bin da ganz pragmatisch. Also nichts ist so unfallträchtig, wie nachts im Dunkeln schlaftrunken aus dem Zelt zu krabbeln, um pinkeln zu gehen. Also A, bis sie sich in Schuhe und Klamotten gezwängt haben, sind sie hellwach und können nicht mehr einschlafen. B, draußen fallen sie wahlweise über ihre Trekkingstöcke oder sie greifen in den Gift-Efeu. Und wenn sie zurückkommen, bringen sie 5000 Moskitos mit oder sie sind patschnass vom Regen und ihnen ist kalt. Das ist einfach total unpraktisch. Und ganz ehrlich, so schlimm ist das nicht. Gucken Sie unsere Vorfahren an. Für die war das ganz normal. Die hatten einen Nachttopf unter dem Bett stehen. Ich habe halt einen Kochtopf vor dem Zelt und der hat eine Zweitverwertung.
Schmecken die Nudeln am nächsten Tag dann noch ein bisschen würziger, oder?
Nein, aber der Vorteil ist, der Ammoniak im Urin, der wirkt leicht fettlöslich. Sie sparen sich an das Spülmittel und natürlich wird das mit ein bisschen Wasser erstmal durchgespült wieder. Aber das Gute ist, ich erzähle das jetzt schon so oft, bei mir will keiner was von meinem Essen haben, wenn man mich unterwegs trifft.
Es hat sich ausgezahlt, Frau Thürmer, dass Sie Ihre bisherigen Gewohnheiten über Bord geworfen haben und sich einfach den Herausforderungen auf Ihren Wanderungen in Ostasien gestellt und angepasst haben. Womit wurden Sie belohnt dafür, über das hinaus, was Sie uns schon erzählt haben?
Also ich habe eine ganz andere Wanderkultur kennengelernt. Bevor ich nach Asien zum ersten Mal gekommen bin, hatte ich ja schon fast 60.000 Kilometer runter. In vorzugsweise Europa, aber auch Nordamerika und Australien. Und letztendlich ist das halt dort überall dieselbe westliche Wanderkultur. Mhm. Und ich fand spannend, wie wird denn jetzt und auch vor allen Dingen aus welchen Gründen wird denn anderswo gewandert? Man muss immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Es könnte in Erfüllung gehen. Also ich habe mehr andere Wanderkultur gekriegt, als ich eigentlich wollte.
Zum Beispiel?
Ja, so wie bisschen Next Level wandern. Wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist halt alles brutal steil, das Klima und hin und her. Aber um damit fertig zu werden, haben die wirklich, also das ist eine Infrastruktur, da träumt man quasi von. Also nehmen wir mal zum Beispiel Korea. Korea ist, das hätte ich nie geglaubt, eines der wanderbegeistertsten Völker weltweit. Also mal als Beispiel, wenn man die Statistik guckt, in Nordamerika wandern gerade mal 18% der Menschen einmal im Jahr. In Deutschland sind es doppelt so viel, sind 37. In Korea hingegen, Südkorea, wandern 2/3, also 66% der Menschen zumindest einmal im Jahr.
Woher kommt das?
Ja, es hat mit der geopolitischen Lage zu tun, weil Korea ist ja quasi eine Insel durch Nordkorea eben abgeschnitten. So, jetzt haben die Koreaner auch das Problem, die haben nur ganz wenig Urlaub, haben wir schon drüber gesprochen, dann müssen sie auch noch für Krankheit nehmen. Das heißt, die können jetzt auch nicht irgendwie so wie wir mal kurz zum zweiwöchigen Wanderurlaub in die Alpen fahren. Also die brauchen was in der Nähe, was man eben auch am Wochenende machen kann. Und das führt zu einer ganz tollen Infrastruktur. Also Wanderwege dort sind immer hervorragend an öffentliche Verkehrsmittel angebunden und befinden sich auch dort, wo die Leute sind. Also bestes Beispiel ist der Seoul Trail. Der verläuft auf 156 Kilometern einmal rund um die koreanische Hauptstadt. Da leben 10 Millionen Menschen, also 16.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Die brauchen ja ein Naherholungsgebiet. Und was sie dahin gebaut haben, also das darf ich jetzt hier gar keinem Hunsrückverein oder sonst was erzählen. Das ist unglaublich. Also da stehen wirklich alle paar hundert Meter stehen da öffentliche Toiletten mit Musikberieselung, Wasseranschluss und Notfallknopf. Dann sind alle Wege mit Solarpanel ausgestattet, damit nachts die Beschriftung per LED beleuchtet werden kann. Und dann gibt es die Krönung. Ja? Die Krönung ist also öffentliche kostenlose Sprühstationen, die mit Insektenschutzmittel auch Solarpanel betrieben, dass man sich also vorher gegen Insekten und Zecken und sowas einsprühen kann. Dann haben die Wanderwege entweder Fuß schon in der Hartgummibelag, rutschige Stellen sind kilometerlang mit Flechteppichen ausgelegt. Dann werden die Naturpfade werden teilweise gefegt, weil die gehen oft barfuß.
Gefegt.
Es gibt ganz viele Menschen, die dort eben barfuß wandern gehen. Die haben halt nicht viel Zeit und dann trainiert man dort quasi. Und tatsächlich haben die auch recht. Also wenn sie sich so wissenschaftliche Studien anschauen, da hat man rausgefunden, es reicht schon, wenn sie einmal am Tag 15 Minuten zügig irgendwo wandern in der Natur, schon senkt sich ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall um schlappe 19%. Und die haben ja eh keine unberührte Natur mehr. Das heißt, die bauen halt dann die Wanderwege in Stadtparks, Naherholungsgebiete oder halt in die Berge rund um die koreanische Hauptstadt.
Mit dem Grund, warum Sie sagen, die Tour durch Asien war zwar herausfordernd, aber toll, wenn man das hört, ja, wie die Wanderwege da ausgestattet sind?
Ja, eben weil die Gründe sind auch ganz anders. Also dort ist es ganz klar, die Menschen haben den sogenannten Bali-Bali-Lifestyle. Bali-Bali heißt auf Koreanisch schnell, schnell. Alles muss schnell sein, die haben keinen Urlaub. Und dann wollen die halt irgendwie ausspannen und deswegen halt diese Wahnsinns-Naherholungswege dort. Und eigentlich ist es ja auch kurios, wenn man sich überlegen, unser europäischer Ansatz ist, wir müssen unbedingt in die unberührte Natur, um dann geheilt zu werden. Und damit zerstören wir doch die unberührte Natur. Und die sagen, okay, Natur ist Natur, ob das jetzt Stadtpark ist oder nicht. Hauptsache Natur. Und eigentlich sind die ja viel ökologischer als wir jetzt. So, und das zweite Thema, was ich da halt auch festgestellt habe, ist also, dass das ganz viele unterschiedliche Ansätze noch hat, warum dort Wanderwege gebaut werden. Gehen wir zum Beispiel nach Taiwan oder auch nach Japan. Das Gelände ist dort wahnsinnig steil. Das heißt, die mussten ja schon früher Wege bauen mit ganz raffinierten Tools und Kenntnissen, also um in diesem Gelände überhaupt irgendwas befestigen zu können. So, und dann kamen plötzlich die Asphaltstraßen an und diese Kenntnisse, auch diese Wege sind in Vergessenheit geraten. Das heißt, wenn die dort, nehmen wir mal Taiwan, da gibt es eine ganz tolle Trail-Organisation, Thousand Mile Island Organization, die haben die Trailology entwickelt. Die Trailkunde. Die machen also jedes Jahr mehrere Workshops mit den älteren Herrschaften in diesen Dörfern, mit den sogenannten Trailmastern. Deren ältester Trailmaster ist 90. Und der gibt dieses uralte Wissen eben weiter, wie man in dem Gelände eben sowas baut. Die müssen teilweise mit riesigen Netzen Steine aus dem nächsten Fluss dann auf den Trail transportieren und da behauen. Und also Wahnsinn, ne?
Spannend.
Und dort bilden die dann ganze Crews aus, um dieses uralte Wissen eben weiterzugeben. Auch ganz spannend.
Was hat die Zeit in Asien und die Touren durch Japan, Südkorea und Taiwan für Sie so einmalig gemacht?
Es hat mich vor allen Dingen sehr demütig gemacht, weil ich gedacht habe, so, ich weiß jetzt, wie das mit dem Wandern geht. Ich habe festgestellt, nein, ich weiß nichts. Also ich kann zwar vielleicht in Europa wandern, aber dort musste ich das wieder total neu lernen. Und ich bin auch demütig geworden, um zu sagen, okay, also nicht unser Ansatz ist vielleicht der richtige. Es gibt ganz viele Ansätze, je nach Land oder Ansatz ist das eben unterschiedlich. Also zum Beispiel, ich habe dann immer diese schlimmen Trails da gepostet, die dann wegerodiert waren oder abgestürzt. Und dann sagt meine Social Media Follower immer, oh, wir schicken da jetzt mal den Deutschen Alpenverein hin, der zeigt denen, wie man da so einen Weg baut. Und ich sage mal, nee Leute, da wird andersrum Schuh draus. Hierzulande ist es vergleichsweise einfach, Wege zu bauen. Dort ist es schwierig. Wir sollten dort mal zum Lernen hinfahren. Und das ist so die Erkenntnis, die ich da mitgebracht habe.
Seit 2007, Frau Thürmer, widmen Sie, nachdem Sie Ihren Job als Managerin aufgegeben haben, Ihr Leben wirklich dem Langstreckenwandern und leben auch vom Wandern, von Ihren Büchern und Ihren Vorträgen darüber. Wie ist es für Sie, dass Sie heute quasi ja, als Profiwanderin leben können?
Ja, das war jetzt so nicht geplant, muss ich dazu sagen. Und hat sich sehr, sehr ergeben. Aber ich möchte jetzt mal betonen, ich bin jetzt zum Beispiel kein Influencer oder sowas. Und obwohl das mein Verlag gerne möchte, gehe ich jetzt nie an eine Tour ran und sage so, ich will jetzt darüber ein Buch schreiben.
Also Sie lassen sich nicht sponsern, sowas auch?
Ich lasse mich auch nicht sponsern, genau. Ich lehne das ganz bewusst ab. Ich kriege zwar sehr viele Anfragen, aber das mache ich nicht. Und ich bin jetzt nicht diejenige, die vorher einen Buchvertrag macht und sagt, okay, ich schreibe jetzt über das, das und das. Sondern ich will nicht diesen Druck haben, unterwegs zwangsweise was erleben zu müssen, sondern ich will da halt rangehen und sagen, okay, vielleicht passiert was Schönes, wo ich dann drüber schreiben will oder eben auch nicht. Ja. Weil nicht jede meiner Wanderungen ist immer spektakulär und toll. Also das ist ja wie im Job. Sie wollen ja auch nicht immer total Stress haben. Stellen Sie sich mal vor, bei Interviewgästen würde immer irgendwas schief gehen oder jeder hat da Sonderwünsche. Da werden Sie ja wahnsinnig auf Dauer. Ne?
Also es gibt nicht nur Hoch, sondern eben ja, wie Sie ja auch beschreiben, viele Downs auch.
Ja, und vor allem, ich möchte auch mal ab und zu Erholung haben. Also ich bin dann der Typ, ich wandere auch gerne mal, so wie letztes Jahr, durch die ungarische Tiefebene. Das finden jetzt die wenigsten Leute spannend oder sonst wie. Da will wahrscheinlich auch kein Verlag ein Buch drüber schreiben, aber ich habe da auch mal Lust zu. So, deswegen nehme ich mir nie vor, ich will es das irgendwie verwerten anschließen, sondern ich wandere erst und gucke, was passiert.
Was für Angebotsfragen kriegen Sie da? Oder wo sagt Ihr Verlag, ach Mensch, Christine, das wäre doch mal ein schönes Buch, eine schöne Tour, die solltest du mal wandern.
Es ist tatsächlich kurios, ich hatte mal von einer großen internationalen Bekleidungsmarke eine Anfrage, das war eigentlich gar keine Anfrage, die gleich so, ja, dann sagen Sie uns doch schon mal vorneweg, welche Kleidungsgröße haben Sie, das Shooting wäre dann da und da und wir hätten Sie gerne so als Normalmodel für unsere neue Kollektion. Also die haben gar nicht gefragt, ob ich das mache, sondern nur, ob ich das ich da Zeit habe. Und ich war schon versucht zurückzuschreiben, also das wird nichts, in meiner Damengröße habt ihr sowieso keine Kleidung mehr. Und als ich dann sagte, nee, ich mach das nicht, das ist denen, glaube ich, noch nie passiert. Nun habe ich halt das große Glück, ich habe ja vorher im Management gearbeitet, habe also gut verdient und habe, mein zweites Hobby ist die Geldanlage, also ich habe das gut angelegt und kann quasi von meinen Ersparnissen leben. Mhm. So, das heißt, ich muss mich nicht in Anführungsstrichen für irgendwelche Marken prostituieren und als Influencer dort arbeiten. So. Und das Zweite, wonach entscheide ich, ob ich darüber schreibe, ob ich es wirklich auch spannend finde. Also wenn halt nichts passiert, und manchmal ist es auch toll, wenn nichts passiert, weil ich muss mich ja auch mal erholen. Andere Leute fahren an den Strand, ich fahre die ungarische Tiefebene. Ne? Aber wenn da was passiert, wenn ich denke, oh, das ist aber ein spannender Hintergrund, dann frage ich den Verlag so, ja, wollen wir darüber nicht was machen? Und so wie jetzt hat er auch zugesagt, hat mich gewundert. Das Buch heißt ja Hiking Asia, geht über Wandern in Asien. Und ich dachte, oh, das ist wahrscheinlich zu sehr Nische. Aber ist Asien im Moment total im Trend. Also alle fahren jetzt nach Japan, auch Korea mit K-Pop. Das ist ein totaler Trend. Und deswegen haben die gesagt, okay, gucken wir uns das mal von der Wanderperspektive an. Hat ja auch funktioniert. Buch ist wieder ein Bestseller geworden.
Womit haben Sie eigentlich Ihr erstes Geld verdient, Frau Thürmer?
Also ich bin über viele Umwege im Management gelandet. Ich habe ursprünglich mal Werbung und Marketing studiert, habe darin aber nie gearbeitet. Also ich bin eigentlich Diplom-Kommunikationswirtin, habe dann noch promoviert, weil mir das Berliner Nachtleben so gut gefallen hat in meiner Jugend. Ja, und dann bin ich durch einen Zufall eben als Werkstudentin in einem Großkonzern gelandet und habe da also sehr schnell Karriere gemacht und habe mich dann spezialisiert auf Unternehmenssanierung. Ich muss dazu sagen, ich habe also mehrere Betriebe sind in meine Hände gegangen. Die gibt es auch allesamt heute noch. Also ich habe die nicht abgewickelt, sondern ich habe die wirklich saniert. Und das hat mir auch die finanzielle Grundlage für meine Wanderkarriere gelegt.
Und Promotion, was war das nochmal für ein Thema, Frau Thürmer? Das hat auch was schon mit dem Wandern zu tun gehabt.
Nicht mit dem Wandern, mit meiner späteren Karriere. Also die Promotion ist eine der wenigen Sachen in meinem Leben, die ich nicht zu Ende gemacht habe. Es ging um die Vermarktung der Bestseller der 1980er Jahre.
Wie kam das, Frau Thürmer?
Ja, ich war ein bisschen übereifrig. Ich habe nämlich zwei Sachen gleichzeitig studiert. Ich habe Werbung und Marketing studiert, also der Studiengang heißt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und nebenbei habe ich englische Linguistik und Literaturwissenschaft studiert. Und das wollte ich irgendwie vereinen und deswegen eben die Vermarktung von Bestsellern, also Literatur und Marketing.
Und kommt bei den eigenen Bestsellern zugute, das Wissen von damals?
Ja, tatsächlich. Als ich das erste Buch geschrieben habe, das ist ja schon jetzt 10 Jahre her, 2016 kam mein erstes Buch raus, Laufen, Essen, Schlafen. Das stand wirklich monatelang auf der Bestsellerliste. Und da habe ich gedacht, also als es dann losging, die Verlage sagten, ja, willst du nicht schreiben? Habe ich gedacht, okay, also wenn ich das schon mache, dann soll das gleich ein Bestseller werden. Hat ja auch geklappt. Ich war mega stolz darauf. Ich dachte, boah, ich kann richtig gut schreiben. Und dann sagte meine Agentin, also Christine, wenn du ein Mann gewesen wärst, hätte ich kein Schwein für dein Buch interessiert. Also sie hat mich gleich meine ganzen literarischen Höhenflüge wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Und was wollten Sie als Kind werden, Frau Thürmer?
Paläoanthropologin.
Was ist das nochmal?
Das ist quasi eine Archäologin über die Vorsteinzeitmenschen, über die Frühmenschen. Also man buddelt dann irgendwelche alten Knochen aus. Auch das kam mir jetzt wieder zugute.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Kind sowas machen zu wollen?
Ich fand das spannend. Ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert, tue ich ja auch heute noch. Also deswegen habe ich ja viele so Geschichten Wege. Und das Tolle ist, ich bin vor ein paar Jahren einen Weg gegangen, den Hünenweg. Der führt von niederländischen Groningen ins deutsche Osnabrück, hat den Namen von den vielen Steinzeitgräbern, Hünengräber eben. Ne? Und da gibt es dann auch so ein Hunnebettzentrum, so ein Steinzeitmuseum. Das habe ich da so besichtigt und da ist mir gedämmert, hey, ich mache ja nichts anderes als das, wozu unser Körper seit Hunderttausenden von Jahren optimiert worden ist. Also unsere Vorfahren waren ja auch Jagen und Sammeln. Und das ist auch der Grund, warum ich zum großen Erstaunen meiner vielen Follower, die immer denken, ich habe alles Mögliche von Fersensporn über Sprunggelenksarthrose und Kalkschulter, also was die mir nicht alles anhängen wollen. Aber nein, ich bin pumperlgesund, weil ich mache nichts anderes, als wozu wir optimiert worden sind. Und mir ist gedämmert, hey, die meisten Menschen leben eben nicht mehr so gesund, weil wir sind nicht dazu gebaut, also anthropologisch gesehen, auf so einem Stuhl zu sitzen, 8 Stunden am Tag auf einen Bildschirm zu starren. Also auch da kam wieder meine Begeisterung für die Frühgeschichte, hat mir was da genutzt.
Warum haben Sie bis heute mit dem Wandern nicht aufgehört, Frau Thürmer?
Es gibt noch so viele Wanderwege, da kann ich noch nicht aufhören. Nein, tatsächlich, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Also ich wandere nicht, weil ich muss, sondern es ist einfach total toll. Es ist einfach die schönste Art zu reisen und einfach die Art, die mich total glücklich macht. Ich habe seit ein paar Jahren wirklich den für mich perfekten Rhythmus gefunden. Ich gehe halt 6 bis 8 Monate pro Jahr wandern und die restliche Zeit, 4 bis 6 Monate, bin ich in Deutschland, um mich eben auf die nächsten Touren vorzubereiten, Bücher zu schreiben und auf der Bühne zu stehen. Und das ist wirklich für mich perfekt.
Wie lange können und wollen Sie das noch machen?
Auch diese Frage kommt ständig und ich verstehe das gar nicht. Ich dachte, sag mal, sehe ich schon so altersschwach aus? Ich bin jetzt mal gerade mal, ich bin jetzt ja gerade mal 58, nicht, dass die Hörer den falschen Eindruck bekommen. Nein, tatsächlich, der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, der noch von Mexiko nach Kanada gewandert ist, also Appalachian Trail, 3.500 Kilometer, der war damals 83, hat auch nur unerheblich länger gebraucht als ich. Ja, und der wird jetzt 90 und probiert es nochmal. Und da würde ich mal sagen, Frauen sind ja gesünder, leben länger. Also ich habe mindestens noch ein Vierteljahrhundert gute Wanderzeit vor mir. Das will ich noch ausfüllen.
Sie polarisieren teilweise auch. Manche lieben Sie, andere hassen Sie vielleicht auch. Wie ist es für Sie, Frau Thürmer?
Ich kenne das schon aus meinem Job. Da ging das, da war das genauso. Also manchmal freue ich mich sogar schon, wenn einige Menschen mich hassen, weil von denen will ich auch gar nicht geliebt werden. Also was polarisiert so? Ich mache das, also gerade dieser ganze Outdoor-Bereich neigt ja zur Heroisierung.
Zur Perfektion auch,
oder? Ja, das ist ja so eine, wenn jemand mal wandern geht, ist es eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Das wird dann also, da wird jede kleine Gefahr hochstilisiert, um halt sich selber zu demonstrieren, wie toll das ist. So, und wenn Sie sich so die einschlägigen Shows oder Vorträge anschauen, das sind also immer wahre Heldengeschichten. So, und dann komme halt ich an, ich sag's mal ganz plakativ, Plattfüße, X-Beine, 10 Kilo Übergewicht, bin so der 58-jährige quasi Typ, eher gemütliche Hausfrau, ne? Und ich sage, ja, das ist doch gar nichts. Da würde ich jetzt nicht mal ein Kapitel in meinem Buch drüber schreiben, was du da gemacht hast. Ach ja, Klapperschlangen, ja, habe ich schon Dutzend gesehen. Ach, Bären, ach, die interessieren sich doch gar nicht für mich. So, und da fühlen sich halt viele persönlich angegriffen, weil ich aus ihren Augen das so runterziehe. Ich hingegen, mein Ansatz ist, ich möchte halt Menschen zeigen, dass es auch für sie zugänglich ist. Mhm. Also eine andere Geschichte, die zum Beispiel sehr polarisiert ist, ich schreibe dann immer auf Social Media auch zum Beispiel, was Sachen gekostet haben. Also das Hotel war so und so viel und das so und so viel. Und dann wird mir oft so eine Geizes-Geil-Mentalität vorgeworfen oder sonst wie. Und das ist gar nicht mein Ansatz. Die Belohnung oder das Balsam auf meine wunde Seele ist dann immer, es kommt dann immer Gott sei Dank jemand an und sagt, hey, ich bin alleinerziehende Mutter oder von zwei Kindern und ich habe nie gedacht, dass ich mal so eine Langstreckenwanderung machen könnte. Aber durch dich lerne ich, hey, das ist ja gar nicht so teuer. Ich brauche nicht die wahnsinnig teure Spezialregenjacke und das tolle Hotel. Ich kann da auch zählen, ich gehe dann in so ein Land, da ist es ganz billig. Und das ist das, was ich möchte. Also ich möchte diese falschen Idealvorstellungen, die Leute haben, zerstören, aber zeigen, hey, Wandern macht trotzdem glücklich, aber halt ganz anders, als du denkst.
Und ihr Regenrock, wenn es richtig ist, ist eine Mülltüte.
Genau, das ist eine Geschichte, um zu sagen, nein, du musst jetzt nicht wahnsinnig viel Geld für Klamotten ausgeben. Meine ganzen Anziehsachen, auch Regensachen, kommen alle aus dem Discounter. Meine Regenjacke hat 7,90 € gekostet. Und wenn die meistgewanderte Frau der Welt das anzieht, dann muss es doch für dich auch keine Schande sein.
Pat, an Ihnen dann auch die Frage ab, die Ihnen immer wieder gestellt wird, warum man Ihnen Ihre Fitness angeblich nicht anzieht?
Ja. Also diese Frage liebe ich total. Kam mal in meiner Show, da gibt es mal eine Fragerunde. Und ich bin da sogar ein bisschen stolz drauf, weil ich den Leuten auch vermitteln möchte, Wandern ist ein Ausdauersport und den erledigst du zu 80% im Kopf und nur zu 20% in den Füßen. Das ist aber auch so ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, warum ich auch mit den Shows und den Büchern so beliebt geworden bin. Also nehmen Sie mal eine Frau meiner Generation, ich bin jetzt 58, ja, und die würden wirklich wahnsinnig gerne auch wandern. Die möchten nach Outdoor. Aber diese ganze Outdoor-Welt ist halt noch sehr männlich dominiert. Da kommen jetzt immer mehr Frauen rein, aber da sind dann so Mid-20er Influencerinnen, lange blonde Haare, straffe Bikini-Figur und die stellen sich dann hin und sagen, oh, wandern kann jeder. Das sage ich doch als Frau um die 60 auch, du kannst mich mal, ne? So, und dann kam halt ich an, eine von ihnen, typgebürtig aus, und sag so, die Influencerinnen sind ja alle ganz schön, aber die meistgewanderte Frau der Welt, das bin ich. Und ich bin eine, also nicht nur optisch, sondern auch körperlich, also wirklich eine von euch. Und das macht total Mut und dafür lieben mich halt meine Fans.
Wie ist es, Frau Thürmer, wenn man nach so einer langen Wandertour zurück nach Hause kommt? Für Sie, die ist zu Hause mittlerweile Berlin. Wie ist es, nach der Ruhe in der Natur in so einer trubeligen Großstadt nochmal anzukommen?
Also ich habe ja seit Jahren diesen Wechsel zwischen Wanderphase und Deutschlandphase. Und ich bin nie traurig, wenn eine Phase endet, weil ich genieße dann die Vorzüge der jeweils anstehenden Phase. Also wenn ich zurückkomme, freue ich mich als allererstes aufs Essen. Also ich esse ja unterwegs immer nur so komische Tütengerichte für die Kalorien, dann am Tag 4 Tafeln Schokolade und halt irgendwie trockenes Müsli angerührt mit kaltem Wasser. Das ist jetzt nicht wirklich lecker. Mhm. Und dann komme ich zurück. Und ich habe vor der Haustür, also ich wohne in Berlin-Marzahn in so einem Plattenbau, ich habe vor der Haustür die drei großen deutschen Discounter und ich kann dreimal am Tag einkaufen gehen, wenn ich will. mache ich ja auch. Ich gehe mal abends, wenn dann das Obst und Gemüse reduziert ist, gehe ich dann da hin und gucke, was gibt's denn da gerade Leckeres? Und dann gucke ich noch im Supermarkt, was könnte ich denn daraus kochen? Ich probiere neue Rezepte aus. Und das ist total toll, frische Sachen eben ausprobieren zu können. Oder eben jeden Tag mal Kultur machen zu können. Ich kann dann richtig auftanken. Ich gehe gerne ins Museum. Ich treffe mich mit Freunden. Gehe auch mal essen. Gehe ins Konzert. Das ist wahnsinnig schön. Und dann denke ich, wenn da so langsam der Frühling wiederkommt, die Tage werden länger, denke ich, oh, jetzt ist aber schön, jetzt kannst du da losgehen. Legst dich wieder ins Zelt und isst du dann deine Tütengerichte.
Aber wenn Sie zu Hause in Berlin sind, den Winter über, wandern Sie da auch, laufen Sie da auch oder sind Sie dann faul und liegen auch mal faul auf der Couch?
Ich liege eigentlich nur faul auf der Couch, genauer gesagt auf meinem Bett. Ich habe keine Couch in meiner winzigen Plattenbauwohnung. Tatsächlich ist ganz kurios, weil dann habe ich Urlaub. Also während meiner Winterphase habe ich Urlaub. Und im Urlaub gehen sie ja auch nicht arbeiten. Das heißt, ich gehe auch nicht wandern. Aber ich muss dazu sagen, ich halte mich dann schon fit, indem ich halt überall mit dem Fahrrad hinfahre. Dieser Winter war für mich besonders hart, weil in Berlin ist halt die ganze Zeit war glatt, als ich konnte nicht Fahrrad fahren. Also das war dann schon sehr schwierig, wenn man sich nicht irgendwie auspowern kann.
Also Sie haben noch nicht viele Kilometer 2026 gemacht, Frau Timmer?
Überhaupt gar keine.
Sie sagen, und man merkt es ja auch, ja, was das für Sie bedeutet, das Leben als Wanderin. Sie sagen, Sie haben ein großartiges Leben. Gibt es aber auch einen Preis, den Sie dafür zahlen, Frau Timmer?
Ja, und zwar, das ist mir gleich zu Anfang meiner Tour klar geworden. Ich habe, als ich das erste Mal losgewandert bin, natürlich schon einige Freunde verloren. Und ich habe dabei festgestellt, es gibt Menschen, definieren Freundschaft unterschiedlich. Es gibt Menschen, ich versuche es jetzt mal ganz wertfrei und ohne Ärger zu sagen, für die ist es halt wichtig, dass man halt die ganze Zeit da ist, um mal ein Bier trinken zu gehen. Also ich trinke kein Bier, aber also so übertragen.
Dass man sich sieht.
Dass man sich halt sieht. Und das klappt halt bei mir nicht, weil ich halt den 6 bis 8 Monate gar nicht da bin. So, die anderen, die Verbleibenden, die haben dann mal relativ schnell festgestellt, oh, wenn es ein Problem gibt, kann man mich hemmungslos bereits ab 6 Uhr morgens anrufen. Also nicht nur, dass ich dann schon wach bin, sondern ich habe dann auch die emotionale und intellektuelle Kapazität, mir diese Probleme anzuhören und mit den Leuten zu diskutieren. Also ich telefoniere sehr viel beim Wandern, gerade in Europa mit EU-Roaming, ja kein Problem. Und Sie ahnen nicht, was ich da schon an Liebeskummer diskutieren musste, Jobprobleme, ich habe Kündigungsschreiben und Lebensläufe formuliert, alles Mögliche. So, aber das ist halt sehr beschränkt. Also man ist in den sozialen Kontakten, ist das irgendwie schon gewöhnungsbedürftig, was man tut.
Und ist vielleicht manchmal auch bei Dingen nicht dabei, also Geburtstagen oder Festen oder Feiern oder so?
Ja, erstens das und vor allem der eigene Geburtstag. Also ich sage mal, ich bin an 3 Tagen im Jahr immer so ein bisschen traurig. Das erste ist mein Geburtstag, weil der ist im Sommer. Ich habe im Juli Geburtstag, das ist natürlich mitten in der Wandersaison. Das heißt, ich habe meinen Geburtstag schon in, wo wir gesprochen haben, in orthodoxen Klöstern verbracht oder letztes Jahr in Australien irgendwo im Wald, weil sonst ohne Handyempfang ganz furchtbar. So, da denke ich mir auch so, das wäre jetzt vielleicht mal irgendwie auch ganz schön, jemanden zu haben. Weihnachten ist natürlich auch ein Problem. Also ich habe keine Familie, keine Kinder. An Weihnachten finden alle Freunde zurück zu ihrer Familie und natürlich auch Silvester. So, also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass ich da halt immer alleine bin. Aber da hat das schon so ein bisschen Nachteile in meinem Lebensstil.
Sie mögen die Frage nicht, ob Sie sich einsam auch fühlen, weil Sie immer sagen, Sie können eigentlich gut allein sein. Aber an so Tagen ist es dann ja doch eine Herausforderung.
Ja, man wird halt sehr nachdenklich und stellt halt fest, was man vermisst. Aber ich glaube, ich möchte das auch wirklich offen ansprechen, denn das wäre ja auch quasi unglaublich zu sagen, ist immer alles toll. Für jeden Lebensstil zahlst du einen Preis und meiner ist halt, dass ich wahrscheinlich mit 90 Jahren Mutterseelen allein im Altersheim sitzen werde, mangels Ehemann und Enkelkindern. Aber so ist das halt. Dafür hatte ich vor, ein wirklich tolles Leben, was halt Spaß gemacht hat. Und das ist auch der Tipp, den ich den Menschen nur mitgeben will. Also gerade wenn die zum ersten Mal loswandern, haben die ja alle möglichen Sorgen. Ne? Bin ich fit genug? Habe ich genug Geld? Und bin ich athletisch? Dabei ist die entscheidende Frage ganz anders. Die lautet nämlich, hey, was mache ich eigentlich, wenn mir das mit dem Langstreckenwandern wirklich gefällt? Wenn du einmal Blut geleckt hast wie ich, kommst du ja nicht mehr zurück in so einen normalen Lebensstil. Du wirst also so ein bisschen zumindest inkompatibel, weil irgendwie so Karriere und Statussymbole verlieren halt ihren Wert. Und ganz schlimm ist es, wenn die Leute dann jung wandern gehen zum ersten Mal und halt Gefallen daran finden, aber sie wollen dann auch eine Familie gründen und Kinder haben und dann kann man halt nicht mehr jedes Jahr losziehen. Und da habe ich oft erlebt, dass es diese Leute fast ein bisschen zerreißt. Also wenn dann jemand wie ich zu Besuch kommt, den Duft der großen, freien, weiten Welt hat und sie sind dann halt zu Hause bei der Familie, die lieben auch ihre Kinder, die lieben ihre Frau, aber trotzdem ist halt diese Sehnsucht noch da. Und das ist das, was ich den Leuten mitgeben will. Also überlegt euch dann, was ist denn, wenn es euch wirklich gefällt? könnt ihr mit diesem Konflikt dann auch leben.
Aber vielleicht lässt es ja auch hier und da zumindest verbinden, auch wenn es dann vielleicht nicht so eine ganz lange Tour ist, wie Sie sie immer machen. Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrer Tour durch Ostasien. Sie sagen ja auch, man wächst auf jeder Tour mit jeder neuen Herausforderung. Wie sehr sind Sie jetzt bei all den Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, in Japan, Südkorea und Taiwan nochmal gewachsen als Fernwandererin, als die weitgewandertste Frau der Welt?
Die größte Erkenntnis war halt, mir einzugestehen, dass ich mit meinem normalen Wanderstil da nicht weiterkomme. Und normalerweise hätte ich es sozusagen als Niederlage empfunden zu sagen, okay, ich pack das nicht, ich muss öfter ins Hotel, ich pack das nicht, ich muss kleinere Etappen machen. Das merkt man nie, das ist Quatsch. Das hat jetzt nichts mit Packen zu tun. Du musst jetzt hier nicht mit dem Kopf durch die Wand. Weswegen tust du das? Du tust es ja nicht, du gehst ja nicht wandern, um jetzt Kilometer zu reißen oder um irgendwie den Titel meistgewanderte Frau der Welt da auszubauen. Dann würde ich irgendwie ständig einfach nur Straße gehen, da käme ich viel schneller voran. Nein, ich tue das, weil das meine Berufung ist, weil mir das Spaß macht, weil ich das Land kennenlernen will, und dann ist es keine Niederlage, da muss man sich einfach anpassen, weil der direkteste Weg ist nicht immer der beste zum Ziel.
Der Frühling ist bereits überall zu spüren. Wie sehr juckt es da schon wieder in den Füßen, Frau Thürmer? Sie haben gesagt, bald geht's los. Wo geht's hin und wann geht's wieder los?
Also ich habe jetzt noch ein paar Auftritte bis Mitte April und dann ist Bahn frei für mich. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen unschlüssig. Eines weiß ich ganz genau, ich will wieder nach Japan dieses Jahr, weil ich wandere mit dem Devisenkurs und der japanische Yen ist immer noch auf historischem Tiefstand. Da will ich wieder hin. Aber es war wirklich ein sehr turbulentes Winterhalbjahr. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zum Entspannen, wahrscheinlich zum Pilgern nach Italien, einfach wegen des leckeren Essens.
Dann lassen Sie sich das leckere Essen schmecken und viel Spaß beim Entspannen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder von Ihren Abenteuern erzählen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Thürmer.
Aber sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Happy Trails.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche mittwochs neu in ARD Sounds.